Als Führungskraft wissen Sie genau, wie herausfordernd es sein kann, kritische Themen anzusprechen oder auch schwierige Gespräche zu führen. Doch gerade diese Gespräche gehören ja unvermeidlich zu Ihrem Alltag auch mit dazu und sind auch wichtig. Wie können Sie daher schwierige Gespräche wertschätzend und zielführend durchführen? Und wie schaffen Sie es dann idealerweise auch so, dass dabei sogar noch die Beziehungsebene gestärkt wird? In dieser Folge Schwierige Gespräche wertschätzend führen erfahren Sie praxisnahe Tipps und konkrete Lösungsmöglichkeiten, um diese Herausforderung zu meistern. Bleiben Sie dran, es lohnt sich.
Wir sind
Ariane Berz
und Andreas Lohr. Wir sind die Hosts des Podcasts Neues Führen, Neue Haltung. Und hier erhalten Sie etwas andere Impulse für Ihren Führungsalltag. Nun aber zurück zu unserer heutigen Folge.
Ja, Andreas, schwierige Gespräche wertschätzend führen. So, mit Blick auf deinen Erfahrungsschatz, warum tun sich denn so viele Menschen, vielleicht auch Führungskräfte, ja schwer, kritische Dinge anzusprechen?
Also ich habe ja da eine Theorie, gell? Also als Physiker interessieren mich immer die Elementarteilchen und so absolute menschliche Elementarteilchen sind die psychischen Grundbedürfnisse. Das sind nach Deasy und Ryan 3 Stück, nämlich Zugehörigkeit, Autonomie und Selbstwirksamkeit. Die werden uns immer wieder begegnen in Ihrem Podcast, weil die führen zu intrinsischer Motivation, die führen zu Sinnempfinden. So, aber wenn jetzt in einem schwierigen Gespräch ist vielleicht in Gefahr, also wenn so ein Grundbedürfnis verletzt wird, Zugehörigkeit zum Beispiel oder Autonomie, ich kann selber entscheiden, dann ist im Gehirn das Schmerzzentrum aktiv. Das ist wie körperlicher Schmerz. Und natürlich in einer Situation, wo ich jetzt eine kritische Rückmeldung bekomme, könnte natürlich das angesprochen werden. Die Angst sein, vielleicht abgelehnt zu werden, nicht so mein Ding machen zu können. Und da ist im Gehirn das Schmerzzentrum aktiv. Das tut, kann richtig wehtun. Und solche Dinge tragen wir auch übrigens schon viele in uns. Jeder Mensch hat die. Ich glaube, da ist kein Mensch frei davon. Solche Dinge bleiben hängen. Das sind dann, da entstehen zum Beispiel solche Trigger. Ja? Wenn ich mich immer wundere, warum triggert mich jetzt das schon wieder? Den anderen macht das gar nichts aus. Dann könnte das aus ganz alten Erfahrungen aus dieser Ecke kommen. Und was ich auch ganz wichtig finde, wir haben nicht gelernt, damit umzugehen. Es ist eigentlich relativ einfach, so aus meinem Erleben, was ich gelernt habe mit Meditation, mit nach innen blicken. Man kann relativ leicht damit umgehen, aber wir lernen es nicht. Ich halte das für die wichtigste Bildungslücke unserer Zeit.
Das kann ich absolut teilen, weil ich glaube, in jeder Ausbildung, jedem Studium ist das nicht auf der Agenda. Wie können wir mit den Dingen umgehen, auch mit Verlustängsten, vielleicht auch nochmal so aus eigener Erfahrung auch rückblickend betrachtet, vielleicht auch dann nicht mehr so beliebt zu sein, auch als Führungskraft. Vielleicht diese Angst vor Ausgrenzung. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Part. Und auf der anderen Seite, wenn ich auch nochmal so auf meinen Führungsalltag zurückschaue, dann ist manchmal einfach auch die fehlende Zeit ein Problem, warum man manche Dinge nicht anspricht, weil man irgendwie denkt, oh komm, es regelt sich vielleicht auch wieder von alleine. Die Mitarbeitenden kriegen das alleine auch gelöst und dann fallen manchmal leider Dinge vom Tisch runter in der Hoffnung, dass sich's von alleine löst. Aber dann werden die Probleme leider nicht kleiner, sondern eher größer. Ja, das vielleicht nochmal so als Ergänzung, wie ich das manchmal wahrnehme, warum wir uns auch so schwer tun, auch als Führungskräfte Dinge anzusprechen. Was würdest du da mal sagen, warum ist es denn wichtig, dass wir kritische Dinge oder schwierige Dinge auch ansprechen?
Naja, wir wollen ja vorankommen. Wir wollen vielleicht auch, dass es uns besser geht, weil wenn Dinge irgendwo nicht so gut laufen, leiden ja vielleicht auch andere Menschen. Aber nehmen wir mal das Beispiel vorankommen. Ja, ich bin ein großer Fußballfan und mit dem Fußball kann man vielleicht auch immer so Bilder bringen, die Sachen deutlicher machen. Nehmen wir die Geschichte, wie es Jupp Heynckes mit Bayern München geschafft hat, die Champions League zu gewinnen, 2013. Ich bin kein Bayern-Insider, ich war nicht dabei, aber was man so liest, war ein ganz wichtiger Faktor, dabei, dass es ihm gelungen ist, einem Franck Ribéry und einem Arjen Robben zu erklären, Jungs, es reicht nicht, es ist super, wenn ihr toll stürmt und tolle Tore schießt, aber es reicht nicht, wenn ihr diesen Champions-League-Pokal in die Höhe halten wollt oder wenn ihr vielleicht sogar mal Weltfußballer werden wollt, ist es wichtig, dass ihr auch mit nach hinten arbeitet, dass ihr hinten auch helft in der Verteidigung. Das kann ich mir vorstellen, zum Beispiel, dass es insbesondere für den Franck Ribéry ein sehr kritisches Feedback war, ein schwieriges, aber er hat Jupp Heynckes geliebt, ja, er hat es auf eine Weise gemacht, die die Beziehung sehr gestärkt hat, ja, weil er hat ihm auch ein Ziel, ja, dieser Champions League Pokal, das ist die Chance. Und dafür brauchen wir dich an dieser Stelle.
Ja, also auf der einen Seite auch nochmal zu schauen, wie spreche ich das Ganze an. Das werden wir natürlich ja auch noch hier in diesem Podcast auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ja Lösungsansätze mit an die Hand geben und gleichzeitig aber auch zu sagen, es braucht eine Chance für Veränderung. Also wenn ich das von dir nochmal zusammenfasse, damit man einfach auch weiß, wo habe ich denn eventuell noch Defizite, wo kann ich noch wachsen, wo darf ich mich noch verändern. Und das habe ich natürlich ja nur, wenn ich auch meinen blinden Fleck auch mal beleuchtet bekomme und daraus dann auch die Chance für Veränderung ergreifen kann. Ich glaube, da fällt mir auch noch ein Beispiel ein, allerdings zwar aus privatem Umfeld. Wir hatten das auch mal mit einer eigentlich sehr, sehr guten Freundin, dass bestimmte Verhaltensweisen bei ihr irgendwie uns immer aufgefallen sind, auch störend aufgefallen sind, auch in der gesamten Clique. Und wir haben eigentlich immer eher untereinander über sie gesprochen und nicht mit ihr. Und irgendwann ist es dann aber so eskaliert, dass bei einem Erlebnis dann einer Person echt die Hutschnur geplatzt ist und die Freundin unglaublich stark angegangen ist. Und sie war natürlich aus heiterem Himmel mit diesen Vorwürfen konfrontiert. Und ja, da ist dann auch in Summe leider die Freundschaft auch zerbrochen. Und das hat mir einfach auch mal wieder gezeigt, es ist unglaublich wichtig, dass wir auch kritische Dinge ansprechen, unangenehme Dinge, dass wir nicht übereinander sprechen, sondern miteinander. Das ist nochmal so jetzt aus dem privaten Beispiel. Das lässt sich aber auch sehr, sehr gut ja auch aufs Business und als Führungskraft übertragen. Jetzt hast du ja schon gesagt, Andreas, hier am Beispiel Jupp Heynckes und Franck Ribéry. Es ist ja auch die Frage, wie man das Feedback gibt oder die kritische Situation ansprechen möchte. Und wir sehen uns ja auch als Partner und Unterstützung der Führungskräfte. Warum ist es denn wichtig, genau, dass wir darauf achten, wie wir Dinge formulieren, also dass wir es auch ein Stück weit positiv formulieren und wertschätzen? Warum ist das wichtig aus deiner Sicht?
Es erhält nicht nur die Beziehung, es kann die Beziehung sogar vertiefen und stärken. Es fördert die Motivation und das Engagement. Idealerweise brennen die Leute für dich, ja, wie für einen Jürgen Klopp oder für einen Jupp Heynckes haben die Spieler, glaube ich, gebrannt. Es fördert eine Kommunikationskultur, es fördert die persönliche Entwicklung und Konflikte ganz allgemein tauchen vielleicht gar nicht mehr so auf oder werden viel schneller. Ich kriege die Kuh viel schneller vom Eis und der Laden ist nicht so gelähmt von irgendwelchen Dingen, die da wabern, setzt Energie frei.
Okay. Also ganz viel Positives, was du jetzt hier aufgeführt hast, warum es wichtig ist, da einfach auch wertschätzend miteinander umzugehen. Und auch wenn wir auf uns beide auch immer mal wieder schauen, weil unser Podcast heißt ja auch der Business-Podcast mit Geist und Seele. Wir haben ja schon auch mal die ein oder andere unterschiedliche Perspektive gehabt oder auch in unseren Persönlichkeiten die ein oder andere Herausforderung. Und so in meiner Wahrnehmung, jetzt muss ich sagen, einfach da auch immer wertschätzendes Feedback von dir zu bekommen, wenn es auch manchmal wehtut, hat mich in unserer Beziehung einfach unglaublich viel weitergebracht, weil ich auch selber jetzt weiß, wie ich besser damit umgehen kann. Ich empfinde uns da auch immer mal wieder als eigenes Beispiel, wie wichtig es ist, wie wertschätzend wir miteinander umgehen.
Unser Bild ist ja von dem Lotus. Oder darf ich das hier sagen?
Das darfst du gerne.
Also im Buddhismus, der Buddha wird immer dargestellt mit der Lotusblüte. Und warum ist es so? Weil der Lotus aus dem Schlamm entsteht. Und ich glaube, das steht jetzt nicht nur für uns beide, sondern das steht überhaupt für Positive Leadership, für positive Psychologie. Was ich aus den Schwierigkeiten, aus dem Schlamm, den Lotus erschaffe. Also wo ist unser Lotus? Den Lotus, den wir in die Welt zeigen können, die Lotusblüte. Wo ist der von Ihnen da draußen? Können Sie mal nachdenken.
Ja, absolut. Und ich finde auch immer wieder diese Unterschiedlichkeiten, diesen Lotus-Effekt gibt es in jedem Team und diesen Effekt auch gut zu nutzen. Deswegen darauf zu achten, wie wir einfach auch kritische Dinge ansprechen. Und es gibt ja auch da schon mal, bevor wir auch in konkrete Lösungsansätze gehen, wie führe ich denn dann auch ein kritisches Gespräch, damit es wertschätzend und ja auch die Beziehung stärkt, kann ich ja aber auch trotzdem schon mal auch was ja präventiv tun, dass es erst gar nicht schwierig wird.
Genau, das, also Prävention finde ich in dem Punkt besonders wichtig und ist auch besonders einfach, wenn man es weiß. Also es gibt dieses Positivitätsverhältnis, dass ich mindestens 5, also für jede negative Aussage 5 positive Aussagen höre. Und das muss gar nicht in diesem schwierigen Gespräch sein. Es ist wichtig, dass das die allgemeine Stimmung wird. Also auch gerne ein Fußballbeispiel hier. Der Sir Alex Ferguson ist vielleicht manchen da draußen noch bekannt. Er war der Trainer von Manchester United, als die das Maß der Dinge in Europa waren. Und da haben auch Leute versucht zu untersuchen, wie macht er das? Was ist er für ein Trainer? Und denen ist zum Beispiel aufgefallen, dass er im Training ganz oft sagt, well done, well done, well done, gut gemacht. Ja, also wenn der Spieler hört oder das Teammitglied hört, Mensch, das war gut, das war gut, das war gut, dann fällt es dem Spieler auch viel leichter, dann, weiß ich nicht, beim 5. Mal oder beim 10. Mal sich anzuhören, hier hätte ich gerne einen Verbesserungsvorschlag für dich. Ja, wäre besser, hier in so einer Situation den Ball lieber so zu spielen. Das fällt dann viel leichter, weil, warum ist dieses Verhältnis so wichtig? Wir haben alle so ein katastrophisches Gehirn. Das ist seit Jahrhunderten von Millionen Jahren in unserem Nervensystem einprogrammiert. Lebewesen dürfen auf keinen Fall eine Gefahr übersehen, dann sind sie weg. Warum sind wir sehr, sehr empfindlich für alles, was irgendwie negativ oder schwierig ist? Während positive Ereignisse werden erst im Kurzzeitgedächtnis gespeichert und erst so nach 10 bis 20 Sekunden im Langzeitgedächtnis. Und darum ist es so wichtig, viel mehr positive als negative Ereignisse den Menschen zu geben. Übrigens auch in Paarbeziehungen. Das ist auch ein Maß für gelingende, nachhaltige Paarbeziehungen, dieses 5:1 Verhältnis. Kann man vielleicht an einer anderen Stelle besprechen.
Genau, da
also vielleicht dann der Tipp, wenn ich schon wahrnehme, da ist aber was gut, dann auch vielleicht wirklich mal sich angewöhnen, den Mund aufmachen und das ansprechen. Wir tun das oft nicht. Ja, wir sehen, wir finden Dinge gut, wir tun es aber nicht, das anzusprechen, warum auch immer. Und dann heißt es irgendwann, ich schimpfe das Glob nur, das reicht heute nicht mehr. Also damit, mit so einer Haltung, vertue ich ein enormes Potenzial und ich schaffe enorme Probleme, die eigentlich sonst gar nicht da wären.
Also präventiv zu agieren im Verhältnis 5:1, was dann natürlich auch sagt, ich darf auch mal kritische Dinge, darf auch mal ein Wort sagen, was jetzt vielleicht nicht ganz so stärkend ist. In Summe muss aber das Positivitätsverhältnis im 5:1 Verhältnis stehen.
Genau, und da steht zu 1 und nicht zu 0. Also genau. Viele Menschen, wenn die hören positiv, dann meinen sie, da wird alles Negative geleugnet und da ist so rosa-rote Erde. Überhaupt nicht. Hier ist eine 1. Hier ist eine 1. Es gibt Schwierigkeiten, es gibt negative Dinge, es gibt Kritik. So.
Also das ist aber ein ganz, ganz wichtiger Schritt auch nochmal. Bevor es überhaupt schwierig wird, ist es ja schön, man kann es vermeiden. Und dazu hilft einfach dieses Positivitätsverhältnis, das zu berücksichtigen. Jetzt aber mal zu dem Fall und auch zu Lösungsmöglichkeiten, Andreas, wenn es denn jetzt doch mal ein Ereignis oder eine Verhaltensweise gab bei einem Mitarbeitenden, wie kann ich das denn jetzt als Führungskraft gut ansprechen, wertschätzen, sodass auch die Beziehungsebene gestärkt wird? Da gibt es ja 8 Schritte und die wollen wir gerne jetzt auch hier nochmal erläutern.
Also der erste Schritt wäre eine gute Vorbereitung. Ich persönlich liebe diesen Vorschlag von Bodo Jansen, einen Zwei-Wort-Satz zu bilden für die Absicht, mit der ich in das Gespräch gehe. Zum Beispiel Konflikt lösen, Vertrauen aufbauen. Also ein Satz mit zwei Worten kann ich nur bilden mit einem starken, aktiven Verb. Und wenn ich mich an diesen Satz auch immer wieder erinnere, den kann ich sogar auch kommunizieren. Wenn ich merke, das Gespräch wird schwierig, kann ich sagen, mein Ziel für dieses Gespräch war, Vertrauen aufzubauen. Was ist denn Ihr Ziel? Also ich kann mich an diesen Satz dann auch orientieren, den kommunizieren, mit diesem Satz auf eine Metaebene gehen in den Gespräch.
Und das ist ja auch immer wieder, sich das bewusst zu machen, was ist denn mein Anliegen, mein Ziel, damit auch ein Gespräch wertschätzend verläuft. Ne? Also Vorbereitung, Zwei-Wort-Methode, dass wir hier gut in das Gespräch gehen können. Was ist denn der nächste Schritt, der zweite?
Ein gutes Setting. Sag doch mal du bist so immer so für... Mir geht es immer so um die Haltung, gell? Wir haben ja Seele und Geist. Für mich ist einfach, ich bin total sensibel für die Haltung, mit der ein Mensch auf mich zugeht. Für mich ist dann das Setting gar nicht so entscheidend. Aber es ist, glaube ich, so für dich. Du bist mehr so der Kopfmensch, ja, da ist auch ein Setting entscheidend. Für mich ist die Haltung. Ich hab so ein Gefühl für die Haltung.
Also definitiv die Haltung, da bin ich auch absolut bei dir. Mit welcher Haltung gehe ich rein? Und gleichzeitig kann ich diese Haltung ja auch nochmal positiv durch ein Setting beeinflussen. Und das ist das, was ich auch als Führungskraft auch immer wieder erlebe oder auch bei anderen sehe, dass man sagt, man nimmt sich die Zeit. Ich bin ungestört. Es ist eine andere Botschaft, ob ein Mitarbeitender in das Büro der Führungskraft kommen muss oder ob es einen neutralen Ort gibt, an dem man sich austauscht. Ich hatte beispielsweise in meiner Zeit als Führungskraft waren wir im Großraumbüro gesessen mit ungefähr 100 Mitarbeitenden auf einer Etage. Und wenn ich da einfach vertraulich mit einem Mitarbeitenden was besprechen wollte, musste ich immer irgendwie auch in einen separaten Raum gehen. Und das waren manchmal noch gar nicht ganz schwierige Sachen, aber ich wollte es einfach nur vertraulich unter vier Augen kommunizieren. Und das war schon so ein schwieriger Rahmen, weil jeder hat erstmal gesehen, oh, Ariane geht mit einem Mitarbeiter in den Besprechungsraum. Und das war aus meiner Perspektive einfach ein ganz unglückliches Setting, weil es sofort Raum für Diskussionen geboten hat. Dabei war es manchmal auch einfach nur eine kurze Info. Und deswegen finde ich das schon wichtig zu schauen, dass ich Zeit habe, dass ich ungestört bin oder vielleicht auch, dass ich das beim Laufen mache. Also Walk and Talk finde ich auch immer großartig, weil man ist in Bewegung, es baut Emotionen ab, man geht in die gleiche Richtung, man schaut nach vorne. Und darüber können wir ein Gespräch neben der Haltung, Andreas, bin ich bei dir, aber auch vom Setting gut beeinflussen. Genau, das zum zweiten Schritt. Und dann ist die Frage, was ist denn der dritte Schritt, um ein Gespräch gut zu führen?
Gespräch in einer positiven Atmosphäre starten, da möchte ich dich auch gleich nochmal bitten, zu benennen, wie du das für dich siehst, als Geist, als Kopfmensch. Weil für mich ist da auch ganz wichtig eine Authentizität, also eine Ehrlichkeit. Also wenn ich merke, jemand hat, der brodelt irgendwie oder den ärgert irgendwas, mir persönlich ist dann lieber, dass er auch mal klar seine Stimmung benennt, seine Emotion vielleicht benennt oder... Wenn es darf für mich nicht so aufgesetzt daherkommen, die positive Atmosphäre, aber ich glaube, das meinst du auch nicht, gell?
Nein, absolut nicht. Also wenn ich weiß, ich möchte was Kritisches ansprechen, dann bin ich jetzt nicht übertrieben mit, ach, schön, dass du da bist und wie geht's dir? Und weil das ist dann nicht mehr authentisch. Ich finde es nur wichtig, dass wir auch da wieder den Rahmen schaffen, auch zu sagen, wo habe ich vielleicht auch Gemeinsamkeiten oder was schätze ich an dir oder wie nehme ich die Person sonst wahr? Also beispielsweise sagen, ich weiß, ich kann mich auf dich verlassen. Du bist eine Person, auf die ich einfach auch immer wieder bauen kann. Und gleichzeitig gibt es da jetzt ein Ereignis, worüber ich mit dir auch sprechen möchte und was mich persönlich vielleicht auch schon verwundert oder auch geärgert hat. Also das ist so das Thema, dass ich mit einer positiven Atmosphäre anfange, jetzt nicht gleich rauszuhauen, sondern auch da schaue, wie kann ich die Beziehung stärken, trotz eines vielleicht schwierigeren Anlasses. Ja. Ist das so für dich nachvollziehbar, passend?
Ja, finde ich sehr gut.
Okay. Ja, dann dritter Punkt, also irgendwie das Gespräch mit einer positiven Atmosphäre zu starten, so dass es aber auch entsprechend authentisch ist. Andreas, was ist denn dann der vierte Schritt?
Den finde ich wahnsinnig wichtig und auch gar nicht so leicht, nämlich beschreiben, nicht bewerten. Also wirklich sachlich, fachlich die Auswirkungen zum Beispiel eines Verhaltens, einer Aktion, was bedeutet das jetzt für diesen Kollegen oder für diese Kollegin, was hat das für eine Folge für das Team, für die Firma. Also praktisch das Motto, was ist das Problem und nicht du bist das Problem. Ja, bitte, bitte, wenn du, lieber Frank, wenn du da hinten nicht hier mit am 16er den Alaba mit unterstützt, dann kassieren wir hier ein Tor, da hilft es uns nichts, wenn du vorne ein paar schöne Dribblings hast. Also beschreiben, was ist die Folge eines Verhaltens und nicht sagen, hier diese Aktion hat jetzt diese negative Folge an nicht, du bist eine Flasche, sag ich jetzt mal. Überspitzt, ja?
Ja. Also im Prinzip wirklich auf die beschreibende, ein Stück weit neutrale Ebene zu kommen, nicht zu bewerten. Und du hast den fünften Schritt ja auch schon mit angesprochen, weil ich glaube, das geht einfach sehr nah zusammen. Das lässt sich wahrscheinlich auch nicht immer ganz sauber trennen, die Schritte, sich am Problem zu orientieren und nicht am Menschen. Also nicht genau, der Mensch ist das Problem, sondern das Problem oder die Sachlage.
Genau. Und da hilft es sehr und da gebe ich ehrlich zu, da bin ich auch noch kein Superstar, ja. Bin ein emotionaler Mensch. Da im Beschreiben zu bleiben, das ist wirklich was man üben darf. Wo man wahrscheinlich auch, wir hatten vorhin von Fehlerkultur in einer anderen Folge, vielleicht auch wieder einen Fehler macht und dann halt auch vielleicht nochmal um Verzeihung bitten darf, wenn man merkt, oh, ich habe es mir vorgenommen, ich habe es gut gemeint, aber es ist mir auch nicht so ganz gelungen.
Ja. Und gefühlt würde ich sagen, es ist ein lebenslanger Lernprozess, weil auch wenn wir beide da sehr uns intensiv mit den ganzen Interventionen und Maßnahmen gut auskennen, kann ich genauso für mich sagen, es ist ein immer noch Dazulernen. Aber das ist ja auch wichtig und ich finde, das hat ja auch was mit Authentizität und Ehrlichkeit zu tun, auch sowas hier im Podcast zu sagen, nobody is perfect und trotzdem einfach auch zu wissen, was sind denn da die guten Schritte, dass wir Gespräche wertschätzend führen können. Also 4 und 5, beschreiben, nicht bewerten und sich am Problem orientieren, nicht am Menschen. Jetzt haben wir noch 3 Schritte, 6, 7 und 8. Andreas, was ist denn der 6. Schritt?
Sechster Schritt heißt Respekt zeigen. Ja, wie tue ich das? Das ist immer ein schönes Wort, dass ich wirklich zuhöre, aktiv zuhöre, dass ich Fragen stelle, offene Fragen stelle, dass ich mindestens so viel frage, wie ich selber ein Statement vertrete oder eine Meinung oder eine Haltung vertrete. Also Dialog hat 2 Wege, dass ich immer auch zuhöre, wo steht der andere, versuche seine Perspektive auch einzunehmen. Ja, wie ist es eigentlich für ihn? Wo hängt er da genauer? Und dann auch nach Übereinstimmungen suchen. Wir haben vielleicht schon Übereinstimmungen, an denen kann ich anknüpfen oder auf denen kann ich aufbauen.
Ja, ich glaube, dieses Dialog hat 2 Wege, dann nochmal die andere Perspektive auch zu hören. Es gibt ja immer Gründe, warum jemand so reagiert oder sich verhält. Und wir sagen ja auch aus dem systemischen Ansatz heraus, jeder hat in seiner Welt Recht. Und da beide Welten zu hören, zu sehen und dann gemeinsam die Brücke zwischen beiden Welten zu bauen, ich glaube, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, auch beim Thema Respekt zu zeigen. Ja, und dann haben wir noch 2 weitere Schritte, die zum Abschluss eines Gesprächs auch wichtig sind, um auch zu sehen, was ist Inhalt, was nehme ich aus diesem Gespräch mit. Andreas, was sind denn noch die letzten 2 Schritte?
Vereinbare Wir vereinbaren Maßnahmen, nächste Schritte und vielleicht auch Fristen. Und ja, dann gibt es noch einen Abschluss und wir vereinbaren ein Follow-up, wie gucken wir weiter, wann reden wir vielleicht nochmal, wann gucken wir nochmal drauf, wie sich es jetzt weiterentwickelt hat.
Ja, und das vielleicht auch nochmal als Ergänzung, glaub, da dieses eine Vereinbarung zu treffen, was sind die Next Steps, das erlebe ich auch immer wieder im Führungsalltag, dass diese Dinge häufig nicht gemacht werden, sondern dass vieles sehr unkonkret bleibt. Und wie will ich eine Verhaltensänderung, eine Änderung bewirken, wenn ich nicht irgendwie auch schaue, wie kann ich das transparent und vielleicht auch ein Stück weit messbar, greifbar machen? Und deswegen da wirklich auch zu schauen, ne, mit was gehe ich konkret raus, was sind die nächsten Schritte, was ist ein nächster Zeitplan, wann setzen wir uns wieder zusammen, damit auch hier wieder diese Veränderung auch, ich finde, auch wieder ne, positiv bestärkt werden kann. Ich finde das ja auch wichtig, dass man mit einem guten Gefühl rausgeht und auch dieses gute Gefühl auch weiterentwickeln kann.
Dann vielleicht dann auch kommunizieren, auch wieder die positive Auswirkung. Ja, wir haben ja Was ist die Auswirkung eines Verhaltens? Wenn jetzt ein Verhalten verändert wird, dann hat es ja eine positive Auswirkung auf andere Menschen im Team, in der Firma, und dass man das auch spürbar macht. Mensch, guck mal, wenn du so agierst, dann geht's denen viel besser, dann haben wir hier viel mehr Freude, dann geht's uns allen besser, wir sind erfolgreicher. Wir haben vielleicht sogar früher Feierabend und ich weiß nicht was.
Ja. Definitiv. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch nochmal gut, um die Kultur innerhalb der Abteilung oder auch die Atmosphäre innerhalb des eigenen Teams zu stärken. Ja, das unsere Folge zum Thema schwierige Gespräche wertschätzend führen. Also grundsätzlich bitte, liebe Führungskräfte, nutzen Sie das Potenzial in solchen oder von solchen Gesprächen für Entwicklung, für Engagement, für einfach auch nochmal ja Förderung und persönliche Weiterentwicklung, präventiv zu agieren, nochmal das Positivitätsverhältnis zu berücksichtigen und auch die 8 Schritte, die wir dargestellt haben, damit ein schwieriges Gespräch doch auch die Beziehung stärken kann. Andreas, zum Ende unserer Folge auch nochmal, welche wichtige Botschaft, zusammengefasst oder Kernbotschaft, möchtest du denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hier noch mitgeben?
Die Kernressource aus meiner Sicht ist beschreiben, nicht bewerten. Weil wir leben in einer Welt, wo gerade in großen Firmen oft ist gar nicht mehr bewusst, welche Auswirkung unsere Arbeit hat, ob im Guten, ob im Schlechten. Und das kann zum Beispiel allein schon sehr sinnstiftend sein, wenn ich erfahre, wenn ich kommuniziert bekomme, welche Auswirkungen mein Verhalten hat. Und das kann mich unglaublich motivieren, wenn ich merke, wenn ich so tue, dann ist hier was viel besser oder dann ist hier was schwierig für einen anderen Menschen. Ja? Beschreiben, nicht bewerten.
Ja. Ja, das Schlussstatement nochmal als Kernbotschaft zusammengefasst. Wir freuen uns auf der anderen Seite, wenn Sie uns bewerten, unsere Podcast-Folge, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In diesem Punkt dürfen Sie gerne bewerten, hoffentlich natürlich positiv. Wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie uns weiterempfehlen, wenn Sie unseren Kanal auch entsprechend abonnieren, sodass Sie keine Folge von neuen Führungsimpulsen auch hier verpassen. Und wir freuen uns, wenn Sie am 4. eines nächsten Monats wieder mit dabei sind. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.